Plötzlich tauchte die Schlagzeile auf, dass Susanne Klatten von einem Gigolo erpresst worden ist. Und es war halt deswegen eine besondere Geschichte, weil sie nicht nur die reichste Frau war, sondern weil man wusste auch sehr wenig über Susanne Klatten.
Er meldet sich bei ihr und sagt ihr, dass er alle intimen Kontakte gefilmt hätte. Das war das berühmte Treffen im Holiday Inn, Zimmer 629. Und es gibt auch zwei DVDs und er fordert dann 49 Millionen Euro. Sie, und das ist schon sehr beeindruckend, die selber in die Liebesfalle getappt ist, hat dann dem Helks Gabi eine Falle gestellt.
Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In den letzten Wochen haben wir ziemlich viel Post bekommen, das freut uns total. Und eine Frage kam dabei immer wieder auf, nämlich, könnt ihr nicht mal eine Folge machen, in der eine Frau die Hauptrolle spielt? Und das ist uns ehrlich gesagt gar nicht so einfach gefallen, denn die Suche nach einer Kriminellen in Deutschland, die in große Wirtschaftskrimis verstrickt ist, die gestaltet sich als relativ schwer, ne Kajan?
Ja, das haben wir dann auch gemerkt, dass es sehr männerlastig bisher war. Wir haben über Hoeneß, Winterkorn und Schlecker berichtet und die meisten Crime-Fälle spielen wirklich bei Männern eine Rolle. Und diese Männerlastigkeit, die wollen wir heute mal ein bisschen ändern. Heute wollen wir über den Erpressungsfall Susanne Klatten sprechen. Und im ersten Moment könnte man denken, ja, jetzt machen Sie mal eine Frau und dann ist es gleich das Opfer. Aber in Wahrheit ist es eine Geschichte über eine starke, beeindruckende und mutige Frau.
Man könnte sagen, es ist eigentlich eine Heldengeschichte oder vielleicht auch eine Heldinnengeschichte. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, nochmal was ganz anderes als die Folgen, die wir bisher gemacht haben. Susanne Klatten, das ist die reichste Frau Deutschlands, ist Großaktionärin bei BMW. Und bevor wir sie ein bisschen näher vorstellen, dürfen wir uns noch einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Hanna Schwer, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider. Und gegenüber von mir sitzt Kajan Özgünz, stellvertretender Chefredakteur und langjähriger Investigativreporter.
Hallo Hanna.
Kajan, der Erpressungsfall, der ist ja schon einige Jahre her. Das war im Jahr 2007, 2008. Jetzt wissen wir, ich bin so ein bisschen die Jüngere hier in dem Tandem. Ich war damals noch in der Schule, du bist also der Zeitzeuge. Nimm uns mal mit an den Tag, an dem diese Erpressung aufgeflogen ist.
Es war der 2. November 2007, ein Samstag. Italienische Zeitungen berichteten über diesen spektakulären Erpressungsfall. Und plötzlich tauchte die Schlagzeile auf, dass Susanne Klatten von einem Gigolo erpresst worden ist. Es eine Sexaffäre gibt, es geht um viel Geld. Und diese Geschichte hat natürlich wie eine Bombe in Deutschland eingeschlagen. Und an dem Wochenende haben alle darüber berichtet. Und es war halt deswegen eine besondere Geschichte, weil sie nicht nur die reichste Frau war, sondern weil man wusste auch sehr wenig über Susanne Klatten. Und plötzlich steht sie im Mittelpunkt so einer Affäre und taucht auf den Titelseiten auf.
Ich habe mich natürlich ein bisschen durchs Archiv gewühlt und dort auch viele Schlagzeilen gefunden. Ich glaube, die ersten, die Story hatten, war die Bild am Sonntag. Auf dem Cover ganz groß Barack Obama, weil das war 2-3 Tage vor der US-Wahl, wo er zum ersten Mal als Präsident gewählt wurde. Und dann daneben ein Foto von Susanne Klatten mit der Zeile »Gemeine Affäre, BMW-Erbin, Opfer von Millionenerpressung«. Ihr Name fällt gar nicht in der Zeile, weil wie gesagt, der Name Susanne Klatten, der war 2007, 2008 noch nicht so bekannt. Und die anderen Schlagzeilen, die sind vergleichsweise härter, muss ich echt sagen. Also Spiegel hat zum Beispiel getitelt, die Quant-Erbin tappt in die Honigfalle. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb, der Fall der Mustererbin. Und die Welt am Sonntag, die titelte sogar ein Mann für gewisse Stunden. Denn, das haben wir noch nicht erwähnt, bei der Erpressung geht es um eine Liebesaffäre. Es geht um intime Fotos und Videos von ihr, mit der sie erpresst wird. Ich glaube, das Fazit, das man aber aus diesen ganzen Schlagzeilen ziehen kann, ist, sie ist auf einmal in der Öffentlichkeit. Es ist eine große Blamage für sie. Es ist wahrscheinlich einer der schlimmsten Tage ihres Lebens, weil sie eben auf einmal in die Öffentlichkeit gezerrt wird und das vorher auch so gar nicht kannte. Und das mit einer der intimsten Geschichten ihres Lebens. warum sie vorher nicht so in der Öffentlichkeit war und wo sie eigentlich herkommt, was ihr Hintergrund ist, darauf würde ich sagen, schauen wir mal jetzt.
Genau, Susanne Kladden ist 1962 geboren und sie ist geboren als Susanne Quandt. Und das ist wirklich eine der großen industriellen Familienclans des letzten Jahrhunderts, muss man wirklich sagen. Und wir gönnen uns jetzt mal einen kleinen historischen Ausflug zu den Quandts, weil das auch viel darüber sagt, wie Susanne Kladden tickt. Also die Geschichte der Quandts beginnt ungefähr vor 100 Jahren. Tuchfabrik in Brandenburg. Richtig spannend wird es in den 20er Jahren, als der Großvater von Susanne Kladden, nämlich Günther Quandt, die Regie in dem Familienclan übernimmt und durch sehr erfolgreiche Spekulationen ein Industrieimperium aufbaut. Ein Teil des Industrieimperiums ist die AFA Batteriefabrik. Das kennt man heute unter dem Namen Warta. Und in dieser Fabrik arbeitet dann auch der Vater von Susanne Kladden, Herbert Quandt, in der Leitung. Und die AFA-Fabrik spielt eine wichtige Rolle im Dritten Reich. Mit den Batterien werden Waffen und andere Rüstungsgüter ausgerüstet. Also die Familie Quandt profitiert von dem Nazireich, das muss man ganz klar sagen. Das Vermögen wächst, sie haben eine sehr große Nähe zu den herrschenden Nazis, werden auch eingestuft als sogenannte Wehrwirtschaftsführer. Und ein ganz dunkles Kapitel ist leider auch die Geschichte mit den Zwangsarbeitern, weil in dem Werk in Hannover direkt ein Konzentrationslager ist, wo Zwangsarbeiter eingesetzt werden. Und sie schaffen es erstaunlicherweise, ihr Vermögen, das sie im Dritten Reich aufgebaut haben, in die Demokratie, also in die Nachkriegszeit, rüber zu retten. Und sie entrinnen auch den Verfolgern in den Nachkriegswirren. Bei den Nürnberger Prozessen stehen sie nicht vor Gericht. Also sie werden als Mitläufer eingestuft, die Quandts. Und Herbert Quandt hat dann ein Vermögen aufgebaut, ist dann eigentlich die Nummer eins in der Quandt-Familie. Und mit diesem Vermögen investiert er Ende der 50er Jahre in das BMW-Werk. BMW war damals nicht die glanzvolle, große Automarke, wie sie heute ist. Das war ein marodes Unternehmen und er hat mit diesem Geld, man kann sagen schmutziges Geld, historisch belastetes Vermögen, hat er BMW gerettet und groß gemacht und damit sind die Quandts dann berühmt geworden und heute verbindet man BMW mit Quandt. Die Familie, auch gerade wegen dieser Geschichte mit dem Nazireich, haben sich in der Öffentlichkeit sehr zurückgehalten. Und Susanne Kladden, und jetzt kommen wir auf sie zurück und warum diese Geschichte so wichtig ist, ist, dass sie von Anfang an die Öffentlichkeit gemieden hat, ein großes Versteckspiel gemacht hat. Nicht nur wegen des Gelds, sondern auch wegen dieser historischen Belastung. Und sie hat nie Interviews gegeben und hat sich auch, wenn sie jemanden getroffen hat und gesagt hat, ja, Sie sind doch Frau Quandt, dann hat sie gesagt, ja, schön wär's, wenn ich zu dieser Familie gehören würde.
Heute ist ihr Vermögen laut Manager-Magazin so ungefähr bei 25 Milliarden Euro, also das von Susanne Kladden und ihrem Bruder Stefan Quandt. Das heißt, sie sind wirklich in der Top-Liste der reichsten Deutschen, sie die reichste Frau. Und dieses Versteckspielen, das du gerade gesagt hast, ich finde, da gibt es eine ganz witzige Anekdote, nämlich als sie ihren Mann kennenlernt bei BMW, da macht sie irgendwann mal ein Praktikum und da taucht sie dann unter dem Namen Susanne Kant auf. Also sie ist tatsächlich auch unter dem Decknamen unterwegs, einfach weil sie diesen Namen Quandt als Belastung empfindet. Und es gibt auch Interviews, in denen sie mal darüber spricht, was dieser Reichtum eigentlich für sie bedeutet. Und da sagt sie dieses legendäre Zitat, wer würde denn mit uns tauschen wollen? Daraus lese ich einmal kurz vor, weil das später nochmal wichtig wird, um das Psychogramm dieser Familie und auch der Susanne Kladden zu verstehen. Das war ein Interview mit dem Manager-Magazin von 2019. Eines der wenigen Interviews, die sie gegeben hat. Ich glaube, sie hat nur so eine Handvoll gegeben. Und da sagt sie über ihren Reichtum: Wir arbeiten jeden Tag hart dafür. Diese Rolle als Hüter des Vermögens hat auch persönliche Seiten, die nicht so schön sind. Man ist ständig sichtbar und gefährdet, muss sich schützen. Hinzu kommt der Neid, ein gerade in Deutschland weit verbreiteter Wesenszug. Deshalb fühle ich mich missverstanden, wenn es so lapidar heißt, die streichen nur ihre Dividende ein. Der Rest, der sich damit verbindet, wird ausgeblendet. Mein Bruder hat das mal in einem Interview sehr treffend zugespitzt und gefragt, wer würde denn mit uns tauschen wollen?
Ja, das war eine ganz interessante Äußerung natürlich von ihr. Also diese Interviews, die sie gegeben hat, die waren alle nach diesem Erpressungsfall. Vorher hat sie überhaupt gar kein Interview gegeben und eine ganz wichtige Geschichte, die, glaube ich, auch prägend für Susanne Klatten ist, ist, dass sie sehr früh Verantwortung übernehmen musste. Also ihr Vater Herbert, der ja BMW aufgebaut hat, ist schon relativ früh gestorben.
Da war sie gerade 20 Jahre alt.
Hatte gerade eine Ausbildung als Werbekauffrau gemacht in einer Werbeagentur und war so am Anfang, wollte sich ausprobieren, verschiedenste Sachen schauen und dann war dieser Tod und sie hat diese BMW-Aktien geerbt. Dieses Riesenpaket an Aktien und auch weitere Beteiligungen haben ihr Bruder Stefan und sie geerbt. Es gab erstmal einen Testamentsvollstrecker, aber ihre Rolle war relativ klar. Spätestens mit 30 soll sie das Erbe antreten von ihrem Vater Herbert Quandt. Und dann hat sie ein paar Jahre verschiedenste Sachen beruflich ausprobiert, hat ihren Mann kennengelernt, war, glaube ich, auch sehr froh darüber, dass sie dann Susanne Klatten und nicht mehr Susanne Quandt heißt. Und war mit ihrem Mann auch mal in Amerika. Das hat sie als tolle Zeit beschrieben. Aber dann kam sie zurück in die Verantwortung. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das haben wir auch bei anderen Familienunternehmen immer wieder erlebt. Diese frühe Verantwortung zu übernehmen, ja auch die Rolle, die klar ist, das Unternehmen in die nächste Generation zu führen. Und BMW stand da natürlich im Mittelpunkt. Und sie musste schon relativ früh eine Feuertaufe bei BMW bestehen, weil sie ist dann in den Aufsichtsrat gegangen und BMW ist ja im Gegensatz zu VW zum Beispiel ein etwas ruhigeres Unternehmen, da erfährt man nicht so viel hinter den Kulissen, aber Ende der 90er Jahre gab es eine Riesenkrise bei BMW. BMW hatte Rover, die britische Marke, übernommen, hatte sich damit völlig übernommen und ist in eine große Krise gestürzt und der damalige Vorstandsvorsitzende Pischetsrieder, zu dem sie eigentlich einen guten Draht hatte, musste gehen und sie hat dann auch in der Entscheidung Sitzung dafür gesorgt, dass er rausgeworfen wird, weil es diesen Druck einfach auf dieses Unternehmen gab. Und sie hat eine harte Entscheidung getroffen und das war aber zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Also sie hat sehr früh Verantwortung übernommen, war da schon mit Mitte 30 dabei, in einem großen Industriekonzern die Geschicke zu bestimmen.
Und man muss auch sagen, sie ist tatsächlich immer wieder die einzige Frau, die in diesen großen Entscheiderrunden sitzt. Ich habe Susanne Klatten mal getroffen. Das war vor 2 Jahren bei einer Veranstaltung der TU München, wo sie so ein Start-up-Zentrum für die Universität finanziert hat. Und wie das halt bei so Technologie- und Start-up-Treffs ist, da sind nur Männer. Und da war es auch so, also in diesem Raum Susanne Klatten, ich glaube noch eine Reporterin vom Handelsblatt und irgendwie 80 Männer. Und das heißt also, sie ist eigentlich eine Person, die schon immer wieder auffällt, einfach weil sie die einzige Frau ist, die in diesen großen Männer- und Machtrunden mitspricht. Aber sie ist vom Erscheinungsbild eigentlich total, ja, ich würde sagen, fast schon so ein bisschen unscheinbar. Also ich erinnere mich noch damals, als sie dann in den Raum kam, ja, wie das so ist bei wichtigen Leuten, die kommen dann meistens immer eine Sekunde, bevor die Festrede anfängt, damit sie nicht zu lange da rumstehen müssen und in Gespräche verwickelt werden. Und sie ist so eine sehr schlanke Frau, trägt meistens so dunkle Sachen. Ich glaube, sie hatte da auch so einen dunklen Hosenanzug an und blondes, kurzes Haar. Also eine Erscheinung, die einem nicht immer sofort auffällt, aber im Kontext natürlich total ins Auge springt, weil wenn du die einzige Frau im Raum bist, na klar, dann fällst du auf.
Und sie war halt auch sehr früh erfolgreiche Unternehmerin. Neben BMW hatte sie noch eine zweite Firma, die sie geleitet hat im Aufsichtsrat. Das ist die Chemiefirma Altana. Und da ist es ihr gelungen, die Pharma-Sparte aufzubauen und mit einem Milliardenbetrag zu verkaufen. Also sie war sehr erfolgreich im Wirtschaftsleben, aber sie hat natürlich immer dieses Stigma gehabt, das ist ja nur die Erbin und nicht die Unternehmerin, weil sie ja quasi das Erbe ihres legendären Vaters Herbert Quandt verwaltet hat. Aber da gehört es natürlich viel mehr dazu. Sie war auf jeden Fall sie erschien immer sehr kontrolliert und hatte auch immer so ein bisschen Angst, einen Fehler zu machen. Die Öffentlichkeit hat sie gemieden. Und dann, ja, da muss man sagen, dann kam der Sommer 2007.
Der Sommer 2007, in dem sich ihr Leben ändert. Es ist Juli und sie ist im Urlaub, Tirol, im Lanzerhof. Ich habe das mal gegoogelt. Das ist so ein richtig moderner Holz- und Glasbau vor der Kulisse der Alpen. Langer türkisblauer Pool. So im Prinzip eigentlich eine Wellness-Oase, wo wohlhabende Frauen sich erholen vom Stress des Alltags. Und da macht sie eine folgenschwere Bekanntschaft.
Ebenfalls im Lanzerhof ist zu dem Zeitpunkt Helk Skaarbi. Helk Skaarbi ist ein, ja, wir nennen ihn jetzt mal Gigolo, man kann ihn auch als Frauenversteher sehen. Er wurde auch als Ladykiller mit seinen Lügengeschichten tituliert. Helk Skaarbi war ebenfalls im Lanzerhof und er ist ein Schweizer. Wir müssen ihn, glaube ich, jetzt ein bisschen vorstellen, bevor wir die Geschichte der beiden weitererzählen. Also sein Hintergrund ist, er ist an einer relativ wohlhabenden Familie aufgewachsen, hat Jura studiert, dann bei einer Bank gearbeitet und hat es dann, ja, ich weiß nicht, als Nebenjob oder Haupttätigkeit angefangen, reiche Frauen versuchen auszunehmen. Und Susanne Kladden war nicht das erste Opfer, muss man sagen. Er hatte vorherige Versuche mal gescheitert, mal gelungen. Und er ist dann aufgetreten, gerade in diesem Lanzerhof, weil da sind halt, sagen wir mal, ältere, etwas betuchtere Damen, die auch ein bisschen gelangweilt sind. Und dann ist er aufgetreten und hat diese Frauen umgarnt. Und ausgerechnet Susanne Kladden hat er mit seinem Charme bezirzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst wissen, wir machen im Vorfeld immer natürlich eine Besprechung. Und Hannah hat mich gefragt, was war denn jetzt wirklich dieses besondere Erfolgsprinzip von Helk Skaarbi? Weil das will ja quasi besonders vielleicht jeder Mann wissen.
Weil man muss auch sagen, er ist jetzt kein Topmodel. Also ich finde es schwierig, natürlich über sein Aussehen zu urteilen. Aber er ist also ein hochgewachsener Mann, 1,80 ungefähr, blondes Haar, schlank, hat irgendwie oftmals so auf den Bildern so eine Denkerpose, also mit Zeigefinger und Daumen so am Kinn. Also er ist jemand, der durchaus wie ein Charmeur aussieht, aber er ist jetzt, ich sag mal, keine auffällige Erscheinung.
Genau, er ist kein Richard Gere, um es ganz klar auszudrücken. Er hat gute Manieren, Segler, Tennisspieler, weltläufig. Und er hat sich dann bei Susanne Kladden vorgestellt als Sonderberater und Verhandlungsführer der Schweizer Regierung in politischen Krisengebieten. Als jemand, der natürlich auch ganz groß in der Weltpolitik unterwegs ist. Und was sie später in den Ermittlungsakten zu ihm ausgesagt hat, war, er ist ihr aufgefallen durch sein elegantes Auftreten, sehr liebenswert, faszinierend hat er sie auf sie gewirkt und sie hat sich in ihn verliebt. Und sie hat sich in ihn verliebt und hat das erste Mal eigentlich richtig im Leben die Kontrolle über dieses Leben verloren und wusste natürlich nicht, dass sie in diesem Moment in eine Liebesfalle tappt.
Dieser Sommer, der geht dann noch eine Weile so weiter. Die beiden treffen sich in Südfrankreich, die beiden treffen sich auch in München und er umgarnt sie nach und nach. Und es dauert auch nicht ganz so lange, bis er beginnt, sie nach Geld zu fragen.
Genau, die Frage nach dem Geld tritt dann auf und da gibt es eine Geschichte, die er ihr auftischt, die wirklich hanebüchend ist. Das muss man einfach ganz klar sagen. Also er ist ja irgendwie der Schweizer Diplomat und hatte einen Verkehrsunfall in Miami. Und bei diesem Verkehrsunfall hat er das Kind eines US-Mafiosi angefahren und wird jetzt von dem Anwalt dieser Mafia-Familie unter Druck gesetzt und braucht 10 Millionen. 3 Millionen hat er selber, aber 7 Millionen braucht er noch. Und diese Susanne Kladden, und das ist für mich wirklich das Wahnsinnige an der Geschichte, die immer darauf geachtet hat, dass sie nicht nur als dreiste Frau wegen ihres Geldes eingeschätzt wird. Diese Frau lässt sich bezirzen und überreden, ihm 7 Millionen Euro zu geben für eine abenteuerliche Geschichte. Und daran sieht man natürlich, dass er ja am Ende des Tages vielleicht auch so die richtigen Knöpfe drücken kann. Und Leute, die ihn kennen, haben beispielsweise gesagt, er gibt jedem und insbesondere jeder das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. Er kann in Sekundenschnelle sein Gegenüber scannen und Schwachstellen erkennen. Und er vermittelt ehrliche, große Gefühle. Und das hat er offenbar bei Susanne Kladden geschafft. Und dann kam es im September 2007 dazu, dass sie von ihrer Bank 7 Millionen abgehoben hat, zu ihm gefahren ist. Die haben sich dann in der Tiefgarage getroffen.
Wie im Film,
im Holiday Inn. Und da hat er diese 7 Millionen Euro in einem Umzugskarton bekommen, ist dann in die Schweiz zurückgefahren und hat aus der Schweiz Susanne Kladden angerufen, weil sie hat gefragt, hat das denn alles geklappt mit dem Anwalt der Mafia-Gruppe, dass das Geld übergeben worden ist, ist natürlich nichts übergeben worden. Das war eine Lügengeschichte. Aber hat er gesagt, ja, es hat alles funktioniert. Er hat es nämlich so gemacht, dass er bei jeder dieser Frauen, die er bezirzt hat, der hat ihr ein Handy gegeben, damit sie miteinander auf diesem Handy telefonieren können. Und es war wirklich so, dass er diese 7 Millionen bekommen hat. Und dann hat er natürlich gedacht, das ist ja Wahnsinn. 7 Millionen von einer der reichsten Frau Deutschlands, da ist ja natürlich noch viel mehr zu holen. Und dann gab es diese Geschichte ebenfalls im Holiday Inn, wo er sich mit ihr getroffen hat in Zimmer 629 zu einem der amorösen Abenteuer. Und im Nachhinein stellte sich heraus, dass dort Filmaufnahmen von ihr gemacht worden sind. Aber erst einmal hat er gedacht, Mensch, da ist noch so viel Geld zu holen. Und hat den nächsten Schritt gemacht, ist wahrscheinlich ein bisschen übermütig geworden, auch unvorsichtig, weil er hat ihr dann vorgeschlagen, sie soll ihren Mann verlassen und mit ihm zusammen ein neues Leben anfangen. Und dann hat er einen Satz gesagt, ich glaube, da ist dann bei Susanne Klatten endgültig klar geworden, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Dann hat er gesagt, und dann zahlst du 290 Millionen Euro in eine Stiftung ein, damit wir unser neues, tolles, gemeinsames Leben finanzieren können. Und ich glaube, da war irgendwie der Ofen aus. Weil ich meine, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Und wir sind jetzt Anfang Oktober 2007. Zeitgleich hat ihr Ehemann Jan Klatten ist über Telefonnummern gestolpert, die immer wieder angerufen worden sind aus der Schweiz. Und dann hat Susanne Klatten, ihr Mann, diese Affäre gestanden. Und hat auch gerade nach dieser wahnsinnigen Offerte oder nach dieser Geschichte mit den 290 Millionen gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Sie hat also wieder die Kontrolle über ihr Leben zurückbekommen, hat wahrscheinlich wieder ihren Verstand eingeschaltet. Also das ist natürlich jetzt alles rein spekulativ. Aber sie hat dann zusammen mit ihrem Mann entschieden, einen Anwalt einzuschalten. Und sie hat auch Schluss gemacht mit Helg Skaby.
Und zu diesem Zeitpunkt muss man aber noch sagen, also wir befinden uns jetzt so ungefähr 3 Monate, nachdem die sich kennengelernt haben. Also diese ganze Affäre, die ging wirklich wahnsinnig schnell. Auch, dass er nach Geld gefragt hat, ging wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Wir befinden uns jetzt ungefähr im Oktober 2007. Sie beendet die Affäre. Sie weiß aber noch nicht, mit was für einem Kriminellen sie es eigentlich zu tun hat. Also bisher ist er nur Charmeur und irgendwie wohl ein bisschen Opportunist, weil er will offenbar Geld haben. Dass er aber zu solchen Mitteln greift, wie er es jetzt tut, das ahnt sie nicht. Denn nur wenige Tage, nachdem sie mit ihm Schluss gemacht hat, das war am 16. Oktober 2007, schickt Skaby ihr auf einmal verfängliche Fotos zu. Und es wird klar, okay, da bahnt sich wohl ein Erpressungsversuch an. Und dann geht es sogar noch weiter.
Er meldet sich bei ihr und sagt ihr, dass er alle intimen Kontakte gefilmt hätte. Das war dieses berühmte Treffen im Holiday Inn, Zimmer 629. Und es gibt auch 2 DVDs, die er ihr zuschickt. Und er fordert dann 49 Millionen Euro. Die hatten so einen Codenamen für die erste Summe, die er bekommen hat. Das waren ja 7 Millionen Euro. Das hatten sie als Codename untereinander als 7-Up bezeichnet. Mhm. Und jetzt hat er gesagt, er fordert 7-mal 7-Up, sonst schickt er dieses Material an alle Mitglieder des BMW-Vorstands, des Aufsichtsrats, an die Presse. Und er hat dann auch in der Tat Videoprints Anfang Dezember an die Quandt-Stiftung geschickt. Und dann ist er aber plötzlich runtergegangen und hat gesagt, nee, jetzt ist es nur noch 2-mal 7-Up. Also 14 Millionen will er nur noch haben. Und Susanne Klatten hat längst einen Rechtsanwalt eingeschaltet, hat einen Polizeimann, der Krisenerfahrung hat, der jetzt als Privatermittler unterwegs ist, eingeschaltet.
Ich will es nur noch mal ganz kurz klar machen für unsere Hörerinnen und Hörer. Also sie ist da in diesem, ja, über Weihnachten 2007 im Prinzip in einer wahnsinnig schwierigen Situation. Nämlich sie hat die Wahl, lässt sie sich erpressen für 49 Millionen Euro und geht damit das Risiko ein, dass das ihr ganzes Leben auch so weitergehen wird, dass sie immer mit dem Wissen weiterleben muss, dass da jemand was gegen sie in der Hand hat. Oder geht sie damit zur Polizei? Und damit auch verbunden ist ganz klar, das wird öffentlich. Denn bei einer Person wie Susanne Klatten und so einem delikaten Fall ist eigentlich klar, wenn es dann zu einer Anzeige kommt und zu einem Verfahren, dann bleibt das nicht unter der Decke. Dann wird das irgendwann den Weg in die Presse finden. Und da ist natürlich für sie die Frage, schweigt sie oder nimmt sie ihren Mut zusammen und beendet das und wird selbst Herrin der Lage? Und da gibt es ein Interview mit ihr in der Financial Times Deutschland, wo sie diese Situation ganz gut beschreibt. Das ist im Prinzip ein Porträt über sie. Da hat ein Journalist sie sehr lange begleitet. Und da spricht sie auch über diese Zeit der Ungewissheit und ja, des inneren Kampfes, was sie jetzt macht. Und daraus lese ich jetzt mal kurz eine Passage vor. Zuerst geht es in dem Interview darum, wie sie eigentlich darauf reinfallen konnte. Da sagt sie: Ich habe häufig genug den Fehler gemacht, mich Menschen zu öffnen, die dieses Vertrauen nicht verdient haben. Dann wird man zum Opfer. Das ärgert einen. Das tut weh. Und ich frage mich hinterher, wie konnte das passieren? Da schreibt der Autor: Es mag viele Gründe geben, einen verrät Klatten. Geld im Übermaß macht nicht nur vorsichtig, es macht auch unvorsichtig. Klatten sagt: Es verletzt mich, wenn ich immer nur im Maße des Geldes gemessen werde. Geld bewertet nicht, was oder wer ich bin. Es zieht einen Vorhang über mich, der mich überhaupt nicht zeigt. Ich möchte aber gesehen werden als Mensch. Daraus hat sich für mich ein gefährliches Anliegen entwickelt, mich mitzuteilen. Und das kann manchmal bei den falschen Leuten passieren. Damit meint sie natürlich Helx Gabi, der hat das natürlich erkannt, dass sie als Mensch als was Besonderes wahrgenommen wird und hat genau diese Knöpfe gedrückt. Und als Klatten dann klar wird, was er im Schilde führt, beschreibt sie auch die Situation, in der sie mit sich selbst gerungen hat. Nie, sagt sie, wird sie den Augenblick vergessen, in dem der Mut ihre Angst niederrang. Das war ein Moment der Klarheit. Du bist jetzt Opfer und du musst dich wehren. Ich wehre mich jetzt im Namen aller Frauen in meiner Familie und im Namen vieler anderer Frauen auch.
Das ist ein wahnsinnig beeindruckendes Statement und das waren auch die einzigen Äußerungen von ihr zu dieser Erpressungsaffäre. Danach hat sie zwar viele Interviews wiedergegeben, aber nicht zu dem Erpressungsfall selber. Und ich finde, das ist sehr, sehr stark. Und das ist ja auch, wo sie die Rolle des Opfers halt abgegeben hat. Und sie hat dann, und das ist schon sehr beeindruckend, die selber in die Liebesfalle getappt ist, hat dann dem Typen, dem Helx Gabi, eine Falle gestellt.
Der nämlich denkt, und das sagt er auch später: Die Klatten wird mich nie im Leben verraten. Die hat doch viel zu viel Charme, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Also der fühlt sich 100% sicher. Und wir kommen jetzt auch gleich zu dem Moment, in dem er dann festgenommen wird. Und Kajan, erzähl das bitte mal, weil das ist so eine tolle Szene.
Also am 14. Januar fährt Helx Gabi in seinem 300er Mercedes von der Schweizer Grenze zu einem Autobahnrastplatz in Österreich, in Womp. Und da war die Geldübergabe geplant, 14 Millionen. Er hatte wohl schon in den Gesprächen vorher, die abgehört worden sind, in den Telefonaten, hat er schon angekündigt, das wird quasi der größte Tag seines Lebens. Und statt Susanne Klatten, die ihm den Geldkoffer übergibt, klicken die Handschellen. Eine Spezialeinheit der österreichischen Polizei verhaftet ihn. Und er wird dann wenige Tage später nach Deutschland übergestellt, kommt ins Untersuchungsgefängnis. Aber an dieser Autobahnraststätte passiert noch etwas anderes Interessantes. Er war nämlich dort nicht alleine. In einem weißen Q7 saß Ernano Barretta. So, warum ist Ernano Barretta jetzt so interessant? Weil derjenige ist, der möglicherweise der Mastermind der Geschichte ist. Und da müssen wir uns einmal ganz kurz Ernano Barretta nähern, weil der ist eine irre schillernde Figur, der offenbar diesen ganzen Erpressungsfall dirigiert hat. Der war mit auf diesem Autobahnrastplatz. Die Polizei hat ihn ebenfalls verhaftet und hat in seinem Auto Zettel gefunden mit der Telefonnummer von Susanne Klatten und mit zwei weiteren Frauen, die Helx Gabi vorher im Auftrag von Barretta ausgenommen hat. Offenbar ebenfalls im Lanzerhof. Mehr hat die Polizei aber erstmal nicht in der Hand und deswegen wird Barretta laufen gelassen. Helx Gabi wandert ins Gefängnis, Barretta wird abgehört, die Polizei hängt sich an ihn, das Auto wird verwanzt, das Telefon wird verwanzt und Barretta verliert die Nerven. Und merkt, oh Gott, bisher lief das ja immer ganz gut mit den Frauen, die ausgenommen worden sind. Das waren jetzt ja auch keine großen prominenten Fälle, die hatten aber sehr viel Geld. Und jetzt sagt er dann plötzlich am Telefon, oh Gott, ich habe mich mit der reichsten Frau und mächtigsten Frau Deutschlands angelegt. Das ist alles eine Nummer zu groß. Und der Barretta selber ist deswegen auch eine schillernde Figur, weil er ist Italiener, ist in die Schweiz gekommen und hat da irgendwie eine Gruppe von Jüngern um sich herum aufgebaut. Also eine Art Sekte, wo er der Sektenführer war. Er hat sich als die Wiedergeburt von Jesu dort verstanden und hat denen erzählt, dass er ein Wunderheiler sei. Und er hat diese Leute um sich herum gesammelt. Das waren seine Jünger. Und sein Lieblingsjünger war Helksgabi. Und vielleicht kommen wir jetzt auch da ein Stück näher, warum Helksgabi diese Frauen bezirzt hat. Weil das war eine Sekte, die dahinter steckt. Und wir wissen ja, was da mit Gehirnwäsche und Manipulation läuft. Wir wissen das auch von Scientology. Und ich glaube, dass es dort diese Geschichten gab, dass der Helksgabi so ausgebildet war durch diese Geschichte in der Sekte, dass er diese Frauen manipulieren konnte.
Ja, Barretta, der sieht wirklich aus wie so ein ganz schmieriger Typ, also so ein untersetzter, dicker Mann. Also es ist halt klar, er wird wahrscheinlich nicht so viel Erfolg haben, die reichen deutschen Frauen zu umwickeln. Deswegen schickt er Helksgabi vor. Und die haben auch so eine, man muss sagen, so ein bisschen so eine Abhängigkeitsbeziehung. Also Helksgabi, der verehrt ihn, das ist eine Vaterfigur für ihn in der Form. Und deswegen ist er ihm auch so hörig und deswegen ist er quasi im Auftrag dieser Sekte unterwegs, um ein bisschen Geld für die zu verdienen. Und Barretta, dem geht es jetzt aber dann noch an den Kragen.
Genau, die Polizei ist auf den Spuren von Barretta, hört ihn ab, merkt, dass er da immer eine größere Rolle spielt und dass wohl auch große Beträge, die Scabi vorher von den Frauen rausgeholt hatte, in die Taschen von Barretta geflossen sind. Und dann gab es im Mai 2008 eine große Razzia auf seinem italienischen Landgut. Und da hat dann die Polizei 1,7 Millionen Euro versteckt gefunden, Bargeld wohl aus diesen Erpressungen der Frauen. Und das war teilweise versteckt in Vasen, zwischen Mauerstücken. Dann waren auch ganz tolle Autos, Porsche, Lamborghini. Mit dem erpressten Geld wurde das gekauft. Und bevor er mit Geld nach Ägypten ausreisen konnte, hat die Polizei den Barretta festgenommen. Dieses Geld hat er am Körper festgeklebt und wollte so nach Ägypten flüchten. Und da haben sie halt kurz einen Prozess gemacht und ihn verhaftet. Also wirklich total, hat nochmal eine ganz schräge Note dieser Geschichte gegeben. Die ganze Nummer, der ganze Erpressungsfall wird aber immer noch nicht bekannt. Weil wir haben ja am Anfang gesagt, in Deutschland und in Italien wird die Geschichte erst bekannt Ende November. Also es ist ein ungewisses Jahr für Susanne Klatten, muss man ja schon sagen. Also sie hat diesen mutigen Schritt gemacht, den du auch eben gerade sehr eindrucksvoll beschrieben hast. Und es wurde Scabi verhaftet, es wurde Barretta verhaftet. Und das wäre natürlich toll aus ihrer Sicht, wenn das auch so geblieben wäre. Aber es war klar, dass das natürlich bekannt wird.
Und spätestens mit der Verhaftung auf diesem Autobahnrasthof fällt eigentlich auch der Schleier von Helksgabi. Vorher hat er sich ja präsentiert als seriöser Diplomat, als Liebhaber der Künste. Und jetzt wird auf einmal klar, wenn man sich seine Identität mal näher anschaut, der hat ein Vorstrafenregister. Der wurde nämlich davor schon verurteilt für dieselbe Masche, die er mit Susanne Klatten abgezogen hat. Ich glaube, heute sind ungefähr so an die 10 Fälle bekannt, in denen er auch einigermaßen erfolgreich war. Das Besondere an diesem Fall ist aber, Susanne Klatten ist eigentlich ein ungewöhnliches Ziel für ihn. Denn er hat sich vorher immer, ja, im Prinzip hilflose oder gelangweilte Frauen ausgesucht. Also da gab es eine 80-jährige Gräfin zum Beispiel, die er ausgenommen hat. Oder Unternehmergattin, denen im Prinzip langweilig war, denen vielleicht auch die Aufmerksamkeit gefehlt hat. Susanne Klatten aber war ja eine gestandene Unternehmerin. Also eine, der bestimmt nicht langweilig ist. Ne? Die ist im Prinzip für diese Rolle, die sie hat, musst du ein Workaholic sein. Also es ist schon wirklich, muss man sagen, ganz erstaunlich, dass es ihm bei ihr diese Nummer gelungen ist. Und Susanne Klattens große Stunde ist diese Verhaftung, in der sie ihn mit ihren eigenen Mitteln schlägt. Und ich glaube, was natürlich auch dann für sie eine große Genugtuung war, war der Prozess gegen Helksgabi. Der beginnt nämlich am 9. März 2009 und da steht er in München vor Gericht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, dieser Podcast ist kostenlos. Ihr könnt uns aber trotzdem unterstützen und das kostet auch gar kein Geld. Die einfachste Variante, teilt diesen Podcast. Also wenn er euch gefällt, dann sprecht mit euren Freunden drüber, mit euren Kollegen, mit Verwandten oder teilt es einfach ganz simpel in eurer Instagram-Story. Die zweite Sache ist, wir würden uns total freuen, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst oder auch ganz einfach diesen Podcast bei Spotify oder bei iTunes folgt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Die Dieser Prozess geht ganz schnell und Susanne Klatten bleibt es erspart, vor Gericht auszusagen. Der Prozess geht deswegen so schnell, weil es ein umfangreiches Geständnis von Helg Skaby gibt. Er räumt es ein, entschuldigt sich auch über seinen Anwalt vor Gericht. Er sagt nichts allerdings zu den Hintermännern. Barretta, der Guru, der Sektenguru und Mastermind, wird von ihm nicht belastet. Im Gegenteil, er sagt, er hätte nichts damit zu tun. Es ist ja auch noch nicht alles Geld da, dazu sagt er auch nichts. Das Video übrigens ist bis heute verschwunden, da äußert er sich auch nicht zu. Aber es gibt ein klares Geständnis, es gibt einen kurzen Prozess. Er wird zu 6 Jahren Haft verurteilt und damit ist natürlich für Susanne Klatten eine Genugtuung da, dass es klar ist, dass er in den Knast wandert und dass sie auch bei diesem Prozess nicht nochmal alles in allen Details aussagen muss.
Und was ich auch wirklich so klasse finde von Susanne Klatten, wenn ich da meine Partei ergreifen darf, sie lässt auch nicht locker. Also sie verfolgt diesen Typen bis aufs Letzte, denn der hat ja immer noch ihr Geld und ihr Video. Und als er dann 2013 aus dem Gefängnis kommen soll, sagt Susanne Klatten, nee, nicht mit mir, und beantragt Beugehaft. Die kann bis zu 6 Monate dauern und diese Beugehaft hat eben zum Ziel, die Leute dazu zu bringen, dann auszusagen, also zu sagen, wo die Beute ist, wo das Video ist. Das macht er dann nicht, aber ich finde, für Susanne Klatten ist es auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt steht es 2-1, würde ich sagen, wenn man das in Fußballdeutsch sagt.
Ganz klar, aber für, und das ist das Erstaunliche an der Geschichte, für Helg Skaby geht die ganze Geschichte eigentlich auch relativ gut aus, weil kaum ist er aus dem Gericht raus, macht er das, was er am besten kann. Alte Frauen ausnehmen. Also die Susanne Klatten ist ja jetzt relativ klar, war einfach eine Nummer zu groß für ihn. Aber er hat dann ein ehemaliges Topmodell kennengelernt. Eine gewisse Alexandra Haag, fast 80 Jahre alt, die er dann bezirzt hat. Er ist jetzt mittlerweile Ende 50, also er ist ungefähr 20 Jahre jünger. Und er schafft es dann, dass diese fast 80-jährige Frau, die offenbar über ein größeres Vermögen verfügt, ihn als Alleinerben einsetzt und vor einem Jahr etwa stirbt Alexandra Haag. Und Helg Skaby ist plötzlich vermögend, weil er dieses Erbe antritt. Eine irre Geschichte am Ende des Tages.
Ja, ich finde es total irre, weil ich meine, der war ja auch in den Schlagzeilen und dennoch kann der irgendwie sein Spiel da weitertreiben. Das ist echt krass. Wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz gucken, was aus Hernano Barretta geworden ist.
Genau, Hernano Barretta ist auch verurteilt worden. Er ist dann im Jahr 2012 zu 7 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden. Es klingt ja, einiges davon klingt ja auch ganz abenteuerlich mit Sexaffäre und so weiter, aber es sind Kriminelle. Es ist eine fiese kriminelle Masche und Susanne Klatten hat dieser Truppe das Handwerk gelegt.
Und sie hat sich auch vor viele andere Frauen gestellt, denn in dem Prozess gegen Skaby geht es nicht nur um sie, da geht es auch noch um 2 oder 3 weitere Frauen. Das heißt, Susanne Klatten steht mit ihrem Namen und sorgt dann auch dafür, dass diese anderen Frauen, die betrogen werden, nicht an die Öffentlichkeit müssen.
Und ich glaube auch, dass Susanne Klatten von dieser Krisensituation profitiert hat. Natürlich ist es ein schrecklicher Fall, es werden sehr viele private, intime Details öffentlich durch diese Geschichte. Aber wir haben ja davon gesprochen, das ist eine Frau, die Angst hat, in der Öffentlichkeit aufzutreten, die Öffentlichkeit meidet, die sich immer unter Kontrolle hat. Und ich glaube, diese Krisensituation, man sagt ja entweder, stärkt eine Krisensituation und man wächst oder man stürzt darüber und scheitert. Und ich glaube, sie ist an dieser Krisensituation wirklich gewachsen, weil sie danach viel selbstbewusster, offensiver aufgetreten ist. Auch in der Öffentlichkeit, natürlich auch mit ihren unternehmerischen Aktivitäten. Dieses Interview, was du vorhin zitiert hast, das hätte sie vorher niemals gegeben. Und deswegen glaube ich auch, dass sie dieses selbstbestimmte Leben stärker vorangetrieben hat. Weil vorher hat sie häufig eine Rolle gespielt und zu diesem selbstbestimmten Leben zählte dann auch, dass sie sich im Jahre 2018 von ihrem Ehemann Jan Klatten getrennt hat und mittlerweile mit einem neuen Lebensgefährten zusammenlebt.
Was macht sie denn eigentlich heute?
Susanne Klatten ist heute das, was man eine erfolgreiche Unternehmerin nennt. Sie hat immer noch das große Aktienpaket BMW. BMW, das ist ihre Herzensangelegenheit. Und dann ist sie halt sehr aktiv. Sie spendet auch sehr viel, muss man sagen. Und sie hat verschiedenste Beteiligungen. Und jetzt ist sie in einem Schritt, glaube ich, wo sie sich auch überlegt, wie kann die nächste Generation der Quanz dieses Familienunternehmen, diese Familiendynastie voranbringen. Sie hat 3 Kinder, die jetzt so Ende 20 sind. Und ich glaube, sie versucht so ihre Kinder an dieses Erbe langsam heranzuführen, dass die das übernehmen können, weil sie war ja damals von heute auf morgen durch den plötzlichen Tod des Vaters in dieser Rolle. Und was ich auch interessant finde, weil wir haben vorhin über diese Nazi-Vergangenheit gesprochen, sie und ihr Bruder haben auch die historische Aufarbeitung der Quanz im Dritten Reich vorangetrieben. Es gab eine sehr bewegende Dokumentation über das Schweigen der Quanz mit Auftritten von Zwangsarbeitern, wirklich ganz, ganz dramatisch. Und Stefan Quandt und Susanne Klatten haben dann entschieden, wir beauftragen eine Historikerkommission, um endlich diese Vergangenheit aufzuarbeiten, und haben dann auch die Ergebnisse präsentiert, die teilweise erschütternd waren. Und sie haben auch ihr Bedauern ausgedrückt. Und das ist aber alles nach dem Erpressungsfall passiert. Ich weiß nicht, ob das vor der Erpressung so möglich gewesen wäre, weil sie vorher ja total die Öffentlichkeit gemieden haben.
Also man kann eigentlich sagen, Susanne Klatten ist unfreiwillig durch diesen Erpressungsfall aus dem Schatten getreten, aber heute strahlt sie eigentlich als Unternehmerpersönlichkeit mehr denn je. Kajan, vielen lieben Dank für die Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie immer toll, dass ihr bis zum Ende mit dabei geblieben seid. Lasst uns doch mal wissen, wie ihr diese Folge fandet. Die war ja auch ein bisschen außergewöhnlich. Ihr könnt uns gerne schreiben an podcast@businessinsider.de. Und wie immer findet ihr auch Fotos zur Folge auf unserem Instagram-Kanal. Macht und Millionen heißt der. In 2 Wochen geht es dann weiter, wie immer, mit einem spannenden Wirtschaftskrimi. Bis dahin.
Tschüss.
Macht und Millionen. Eine Podcast-Produktion von Business Insider. Redaktion: Hanna Schwer und Kajan Özkens. Musik: Afonelli. Schnitt: Michael Reinhardt.